Schön da zu sein. Sag mal was Großzügiges. Steuererklärung. Seid ihr alle wach? Ein paar Tage habt ihr noch, gell? Habt ihr das schon gemacht? Super! Ich spare mir jetzt an der Stelle mal die Handzeichen abzufragen. Das ist gemein peinlich und vorführend. Ich habe echt ein paar Wochen waren wir jetzt in diesem Thema Großzügigkeit unterwegs. Und ich möchte heute nochmal ein ganz klein bisschen den Sack zubinden. Und ich habe euch nochmal eine Geschichte. Und ich habe es mal beschrieben mit Großzügigkeit und Macht. Es geht auch noch ein paar andere Dinge in dieser Geschichte. Und ich habe auch schon mal drüber gepredigt. Ein, zweimal. Und ich mag sie trotzdem. Ich bin mit der Geschichte nicht ganz fertig. Es gibt solche Geschichten, mit denen, glaube ich, werden wir nicht ganz fertig. Und deshalb ist sie vielleicht mit uns auch noch nicht ganz fertig. Nochmal Lukas-Evangelium. Ein letztes Mal. Lukas 19. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und sagte, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus von dem Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, siehe Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Das sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Mir ist die letzten Wochen das Lukas-Evangelium nochmal lieb geworden. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich bin sehr oft im Johannes-Evangelium unterwegs. Ich mag Johannes. Aber Lukas ist eine wahre Fundgrube, wenn es um das Thema Großzügigkeit geht. Und Jesus fordert seine Nachfolger immer wieder auf, Nachfolge auch als Großzügigkeit zu verstehen und zu leben. Da ging es um Großzügigkeit in Gastfreundschaft, um Großzügigkeit in Beziehungen, um Großzügigkeit als Lebensstil, um Großzügigkeit mit Geld. Und heute sieht es noch mal ein bisschen so aus, als ging es um Geld, gell? Und es ist auch nicht ganz falsch, aber es geht auch noch um ein bisschen mehr. Wir steigen mal in die Geschichte ein. Da geht es um Steuern. Und da geht es um einen Steuereintreiber. Und bevor euch das jetzt zum unangenehmen Erinnerung wird oder zur positiven, ich weiß es nicht, trennt das mal ein bisschen von dem, was wir heute an Erwartungen und an Ahnungen von Steuern haben. Es ist ein bisschen anders. Das Römische Reich ist nicht der deutsche Staat und Steuern sind nicht das, was sie heute sind. Also egal, wie lästig eure Steuern euch sind, Steuern sind ja irgendwie der legitime Teil, den der Staat braucht, um seine Staatsausgaben zu erfüllen. So könnte man das zumindest heute denken. Damals ein bisschen anders. Also die Steuern sind damals eher sowas wie der Return of Invest der römischen Kriege. Du führst einen Krieg und der muss sich dann ja auch irgendwann wieder ausbezahlen. Und für sowas, oh wie praktisch, kann man Steuern erheben. Die sind also so eine lustige Mischung aus Schutzgeld, Erpressung, Eroberung und definitiv sind sie in all dem zu hoch. viel zu hoch. So hoch, wie es gerade noch geht. Also vielleicht muss man eher an Mafia denken als an Steuererklärung, um der Sache etwas näher zu kommen. So, und die Römer brauchen, damit das System funktioniert, ja immer einen lokalen Kollaborateur. Einen, der die Situation vor Ort kennt, der die Leute vor Ort kennt, der weiß, wo Geld zu holen ist und wie die Region funktioniert. So, die Römer, die sind ja nicht blöd, die delegieren die Aufgabe also einfach an einen Einheimischen. Der muss den ganzen Spaß vorfinanzieren, gibt also schon mal viel Geld aus, bevor er irgendwelches Geld gesehen hat. Und dann ist es seine Aufgabe, das Geld in einem gewissen Pachtzeitraum wieder zurückzuholen. Es geht also bei Zachäus definitiv um einen reichen Mann, das ist richtig. Es geht aber vor allem auch um einen sehr einflussreichen Mann. Einen, der sich seinen Einfluss erfolgreich gekauft hat. Also um einen Politiker, der auf gewisse Weise die Seiten gewechselt hat, ein Machtmensch in einem sehr grauen Geschäftsfeld. Und aufgrund seiner Funktionen als Kollaborateur kommt ihm auch enorme Macht zu. Es ist interessant. Ich glaube, es gibt nicht so wahnsinnig viele Geschichten in der Bibel, die über Macht und Einfluss sprechen. Hier ist eine davon. Jetzt ist die Bibel aber kein politisches Buch, auch keines, das sich primär über Macht auslassen würde oder über Wohlstandsverteilung oder überhaupt nicht mal das Lukas-Evangelium. Sondern die Bibel spricht über Gott. Sie spricht über Jesus. Sie spricht über sein Wesen, sie spricht über seine Liebe. Und das tut sie auch hier. Deshalb geht es bei Macht um den ersten Nebenschauplatz dieser Geschichte. Und das ist spannend, finde ich. Also was passiert, wenn Macht und Einfluss dem lebendigen Gott begegnen? Und sich bekehren. Und wenn ein Politiker beginnt, Macht und Geld im Licht von Gottes Liebe zu sehen. Also das Erste, was wir hier haben, ist eine ganz klassische Bekehrungsgeschichte. Und deshalb möchte ich da auch anfangen. Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, sagt Jesus. Rettung, der heutige Tag. Ich glaube, selbst wenn wir das nicht so wollen, erleben wir das in unseren Gemeinden oft vom Verständnis her wie so eine Art Prozess. Also wir wachsen auf und wir lernen Jesus kennen und da wächst man irgendwie rein und man strengt sich an und man bemüht sich und darin kommt man dann Jesus immer näher. So, und echte Bekehrung, das ist sowas für die Menschen da draußen. Die, die irgendwann kommen und irgendwer sagt ihnen auf den Kopf zu, du bist ein Sünder. Und dann fällt der Groschen und sie sagen, stimmt. Und sie bekehren sich. Und dann kommen sie in unsere Gemeinde und sie predigen feurig über Bekehrung. Und wir sagen, ja, das wissen wir alles schon, weil wir sind schon so lange mit diesem Jesus unterwegs. Ich glaube, das ist ein vollkommenes Zerrbild von dem, was es heißt, also was Bekehrung zu erleben heißt. Auch was es heißt, sich zu bemühen oder mit dabei zu sein. Und das ist hier an so ein paar ganz unterschwelligen Markern in dieser Geschichte wunderschön zu sehen. Jesus sagt hier nämlich nicht, Rettung wird kommen. Vom heutigen Tag an wird Rettung zu dir kommen, Zachäus, weil jetzt spielst du in meinem Team. Sondern er sagt ihm, sie ist heute gekommen. Sie ist heute gekommen. Als Jesus in Johannes 3, sorry, jetzt bin ich wieder bei Johannes, gell? Mit Nikodemus spricht. Reicher Mann, voll in Gottes Team, lange schon dabei. Da ist es das genaue Gegenstück. Nikodemus, ein guter Mensch, moralisch gut mit Gott unterwegs und Jesus sagt ihm auf den Kopf zu, du musst neu geboren werden, Nikodemus. Du musst neu geboren werden, es muss etwas in dir neu werden. Und dann geht es ganz viel um den Heiligen Geist und um die Frage, was das heißt und wie das gehen kann. Was will ich sagen? Bekehrung ist nicht etwas, was wir tun und dann sind wir mit Gott unterwegs. Bekehrung ist etwas, was er tut, was an uns passiert, wenn uns seine Liebe begegnet. Das ist das, was passiert, wenn wir begreifen, wer Gott ist und er in unser Leben tritt. Also Jesus ist nicht gekommen, um dich nett zu machen, sondern er ist gekommen, um dich neu zu machen. Und der Menschensohn, sagt er dann, Jesus weiter, ja, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Bekehrung muss nicht über die ganz große Verzweiflung laufen, glaube ich. Das ist ebenfalls so ein Fehlschluss. Also ja, in seinem Licht sehen wir, dass wir Dinge falsch gemacht haben. Das ist richtig. Aber wir müssen nicht an den absoluten Tiefpunkt unseres Lebens kommen, um seiner Liebe zu begegnen. Und es geht auch nicht zwingend um Lebenskrisen, auch wenn das so die Geschichten sind, die wir im Kopf haben. Da war es ganz schlimm und dann ist mir Jesus begegnet. Hier bei Zachäus eine ganz andere Geschichte, gell? Wie kommt der Kerl? Mit Neugierde, glaube ich. Also der Ausgangspunkt für diese Geschichte ist Neugierde. Das finde ich eine gute Nachricht für uns. Wir müssen nicht vollkommen zerstört und am Ende sein. Es reicht manchmal, dass wir neugierig sind. Wir können natürlich diesem Zachäus an dieser Stelle auch eine Verzweiflung andichten. Habe ich, glaube ich, auch schon gemacht. Weil, guck mal, der muss doch verzweifelt sein, dieser arme Mensch, der andere Menschen ausnutzt. Der muss doch verzweifelt sein. Aber vielleicht ist das einfach auch nicht. Vielleicht ist das auch nicht. Was Zachäus definitiv ist, ist neugierig und hartnäckig. Also Jesus ist berühmt, soweit wissen wir es. Jesus kommt, Zachäus ist neugierig. Und es ist ihm egal, obwohl er ein gefürchteter Mensch ist, dass Menschen ihn vielleicht belächeln. Er ist einflussreich, er ist dummerweise klein und seine Neugierde reicht ihm aus, um ihn auf einen Baum zu treiben. Es gibt so ein paar Dinge, die können uns davon abhalten, Jesus zu begegnen und ihm die Möglichkeit zu geben, etwas in unserem Leben neu zu machen. Und eine davon, und die beobachte ich auch bei mir, ist mein Stolz, ist mein Status, ist mein Umfeld. So, das sind Dinge, die mich davon abhalten können, ihm zu begegnen und mich darauf einzulassen. Und das gilt übrigens nicht nur für die erste Begegnung, das gilt auch für alle weiteren. Das sind diese Momente, wo ich die Möglichkeit hätte, ihm Raum einzuräumen. Und dann kann ich mich fragen, kann ich machen? Kann ich den Schritt gehen und kann sagen, Jesus, ich gehe auf dich zu, ich weiß nicht, was passiert. Oder ich kann mich alternativ fragen, was denkt der hinter mir, wenn ich jetzt aufstehe? Was denkt meine Partnerin, wenn ich es ihr nachher erzähle? Was denkt meine Familie, wenn ich denen sage, ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst? Was denken meine Freunde, wenn ich denen erzähle, wie irre ich jetzt plötzlich bin? Und so weiter und so fort. Kopfkino. Es gibt einige Dinge, die können uns sehr gut davon abhalten, Jesus zu begegnen. So, und dass Zachäus diese Dinge offensichtlich an dieser Stelle ausblenden kann, zeigt, dass er schon ganz viel von dem hat, was es braucht, ohne dass er vollkommen zerknirscht und am Boden ist. Er ist neugierig und er ist bereit, sich auf Jesus einzulassen. Und dafür ist er auch bereit, sich vollkommen zum Affen zu machen und auf den Baum zu klettern. Also Bekehrung muss nicht laut sein. Sie muss auch nicht aus der Krise passieren. Und sie beginnt manchmal mit einfacher Neugierde. Zachäus aber trat... Moment mal. Der ist aber schon weit. Blättern wir mal die Seiten richtig rum hin, ne? Und dann kommt Jesus unter diesem Baum vorbei und es ist wunderschön. Und er sagt zu ihm etwas Erstaunliches. Er sagt zu Zachäus, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So, und das ist der Moment, wo Zachäus sagt, das geht überhaupt nicht, weil ich habe nicht aufgeräumt. Ich weiß genau, in meinem Wohnzimmer, meine Herren, nee, das, nee. Und er erfindet eine gute Ausrede. Der Wendepunkt in dieser Geschichte ist nicht das Ende, sondern es liegt bereits hier in dieser Einladung. Die allermeisten Religionen funktionieren nach einem Strickmuster, wage ich zu behaupten. Die allermeisten Religionen, fast alle Religionen, funktionieren nach dem Strickmuster, tu diese Dinge und du wirst gerettet werden. Tu diese Dinge und du wirst gerettet werden. So, und deshalb kann auch quasi keine Religion sagen, Rettung ist gekommen oder du bist gerettet. Sondern die allermeisten würde sagen, tu das und du wirst gerettet. Wir müssen brutal aufpassen als Christen, dass wir nicht in dieselbe Falle tappen. Dass wir nicht anfangen, unterschwellig doch auch diesem Strickmuster zu folgen. Weil Jesus ist anders. Wenn wir selber leisten müssen, dann ist Rettung immer ein Prozess und kein Moment. Dann wird es immer ein Prozess bleiben. Dann würde du bist gerettet, müssten wir dann eher ersetzen, du bist auf einem guten Weg oder sowas. Aber diese Geschichte, die liefert uns ganz unaufgeregt einen Hinweis, was eine echte Bekehrung ausmacht. Da sagt nämlich Jesus in Vers 5, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und dann in Vers 9, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. So, zweimal kommt's Haus vor, gell? Zweimal kommt's Haus vor. Einmal lädt sich Jesus ein und einmal ist die Rettung gekommen. Und da passiert etwas Erstaunliches. Also Jesus gibt uns ja den Hinweis in der Geschichte ganz deutlich, dass Rettung eben nicht ein Weg ist, sondern dass es in diesem Fall eine Einladung, eine Person ist. Dass es Jesus selber ist. Und dann kommt die Rettung in dieser Geschichte auch nicht, weil Zachäus so gut ist, sondern weil er heute Gottes verändernder Liebe in Jesus begegnet ist. Weil Jesus diese Rettung ist, die heute gekommen ist in dieses Haus. Nicht, weil er sie mitbringt oder predigt und Zachäus dann auf einem guten Weg ist. Und die Rettung, die klappt hier nicht nach in dieser Geschichte, die eilt Zachäus in seiner Veränderung voraus. Die Rettung ist das Erste, was kommt. Und dann verändert sich Zachäus. So, das heißt übrigens nicht für alle, die diese Geschichte kritisch hören und sagen, hey, das geht doch nicht, dass Zachäus sich nicht verändert. Das tut er. Aber die Rettung steht am Anfang. Jetzt bin ich kein absoluter Fan von solchen Spontaneinladungen, weil da ist ja mein Wohnzimmer nicht aufgeräumt. Aber wenn dich damals jemand in sein Haus einlädt, dann ist es auch gleichzeitig eine Einladung in sein Leben. Also eine Einladung zu echter Freundschaft. Ich glaube, wir können selbst heute mit unseren Ansprüchen, die wir an unsere Gastfreundschaft haben, die uns übrigens manchmal davon abhalten, Menschen einzuladen, uns nicht ausmalen, was es im orientalischen Raum damals bedeutet, jemanden einzuladen. Den lädst du ja buchstäblich in deinen engeren Kreis ein. Und da steckt immer auch das Angebot echter Freundschaft drin. Und Jesus stellt das Ganze hier vollkommen auf den Kopf, als er sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Es geht eigentlich gar nicht. Und es ist völlig wirr. Und Jesus macht quasi von der falschen Seite dieses Angebot. Also Zachäus müsste dieses Angebot machen und dann wäre er beschämt, wenn Jesus es ausschlagen würde. Aber nein, Jesus kommt und er macht von seiner Seite an Zachäus das Angebot, dass dieser sein Freund werden darf. Komm, ich komme zu dir, ich will dein Freund sein. Ich will Teil in deinem Leben sein dürfen. Ich will zu dir kommen. Und da sagt Jesus, das ist das Interessante, nicht? Du musst erst aufräumen. Zachäus, jetzt gehst du nach Hause, in einer halben Stunde komme ich, bring dein Leben in Ordnung. Dann komme ich bei dir vorbei. Ich weiß nicht, ob er das hinkriegen würde, aber vielleicht würde es ja hinkriegen. Sondern Jesus, er kommt hier und er sagt, ich liebe dich zuerst. Ich liebe dich zuerst. Und ich werde dir nahe kommen, jetzt. Das ist Evangelium. Und dann die Folge ist, dass Zachäus sein Leben aufräumt. Da heißt es dann, Zachäus aber trat vor den Herrn und er sagte zu ihm, siehe Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich es ihm vierfach zurück. Das ist ein ganz kleines Wort. Ein ganz kleines Wort in diesem Satz. Siehe, Herr, siehe, hine. Wenn jemand sagt, guck mal hin, schau mal, sieh mal. Wisst ihr, wer das bei uns macht? Das machen Kinder. Genau, sieh mich, Herr, schau mich an. Das macht der Tobi. Wenn der fröhlich im Wohnzimmer pap, 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 pap macht und ich genau weiß, ich soll gucken. Da will sich einer ertappen lassen, wie er etwas im Lichte seines Vaters richtig macht. weil er spürt, dass er geliebt ist. Das ist das, was da passiert, glaube ich, psychologisch. Und das ist das, was Zachäus da sagt, wenn er sagt, siehe Herr. Es ist verrückt, der sagt Herr zu Jesus. Der sagt nicht Lehrer oder Meister oder sonst irgendwas, kluger Rabbi. Der sagt Herr, siehe Herr. Also keine kalte Rechtfertigung, das ist zu spüren. Es geht Zachäus nicht darum zu sagen, jetzt rechtfertige ich mich, wo ich mal so einen klugen Mensch im Haus habe. Jetzt bemühe ich mich. Sondern er sucht Jesu Aufmerksamkeit. So wie Tobi strahlend schaut, ob ich schaue. Blöd, wenn ich nicht schaue. Weil das die Antwort auf die Liebe Jesu ist, die ihm entgegengekommen ist. So, und die Menschen um ihn rum, die haben das ja nicht gehört. Deshalb beginnen die auch direkt zu maulen. Ausgerechnet der. Er ist nicht gut genug. Der müsste doch erstmal sein Leben aufräumen. Könnte Jesus nicht wenigstens sagen, deinem Haus wird in Zukunft hier irgendwie, also du wirst gerecht werden und so, aber jetzt räumst du erstmal auf. Uns begegnet hier unglaubliche Großzügigkeit von Jesu Seite, finde ich. Weil Jesus liebt diesen Zachäus buchstäblich auf Kosten seines Rufes. Und es fliegt Jesus ja danach direkt um die Ohren. All die Leute sind entrüstet. Nicht über Zachäus, den kennen sie schon. Der ist ein Problem, keine Frage. Aber dieser Jesus, wie kann der nur? Und Jesus büßt hier buchstäblich seinen Ruf ein. Und es ist okay für ihn. Und es ist sein Angebot. Und das, was da passiert, glaube ich, das bewegt diesen Zachäus zutiefst. Er liebt dich und er liebt mich auf Kosten seines Lebens und seines Rufes. Das ist das, was passiert, wenn uns Jesus begegnet. Und zwar an den Stellen, wo wir genauso wenig gut sind wie dieser Zachäus. Auch da. Und bevor du und ich wieder mal dran verzweifeln, dass unsere Heiligen in der Gemeinde nicht so heilig sind, wie sie das sein sollten. Und dass Gemeinden ja auch nicht so heilig aussehen und dass da auch nicht alles richtig zugeht. Zachäus ist in diesem Moment alles. Nur erstmal kein aus sich heraus bemühter Heiliger. Heilig ist er, weil er dem heiligen Gott begegnet. Weil der ihm begegnen möchte. Deshalb, nur deshalb. Und das krempelt sein Leben um. Ich glaube, wir denken nicht so gerne über Macht nach. Ich habe noch eine Seite. Verwirrend. So, jetzt müssen wir noch zu der Sache mit der Macht. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, siehe, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. So, also Jesus sagt hier nicht, jetzt wo du dieses Geld weggibst, da ist diesem Haus Rettung widerfahren. So, das geht dem voraus, waren wir schon an dem Punkt. Und dennoch ist die Antwort von Zachäus, seine Ankündigung, das Geld abzugeben, ja durchaus ein Teil von dem, was in dieser Geschichte passiert ist. Es ist seine Antwort. Also nein, Gottes Liebe lässt uns nicht so sein, wie wir sind. Und das ist auch Teil dieser Wahrheit. Also zu sagen, wir reden nur darüber, wie gut Gott ist, und wir reden nicht darüber, dass uns seine Liebe auch verändern darf. Würde diese Geschichte zu kurz greifen. Dann müsste sie hier zu Ende sein, ist sie aber nicht. Sondern jetzt kommt ja der erstaunliche Teil. Und wir müssen damit rechnen, dass da, wo wir ihm begegnen, dass er uns da verändert. Zachäus gibt das Vierfache von dem, was er jemandem so übertrieben abgeknöpft hat, und die Hälfte seines Besitzes. Was sagt uns das? Vor ein paar Wochen habe ich schon über Großzügigkeit und Geld gepredigt. Und da wollte Detlef mich gerne am Ende noch korrigiert haben und hat gesagt, alles, was wir haben, das gehört Gott. Das ist richtig. Man könnte zu diesem Thema noch ganz viel sagen, finde ich. Aber hier blitzt es nochmal auf. Es gibt so einen Standard im Alten Testament. Waren wir auch. Der Zehnt. 10%. 10% deines Einkommens für Gott. Das wäre wohl irgendwie so das Mindeste. Und das ist auch das, was an dieser Stelle hier von diesem Zachäus zu erwarten wäre. So, also wenn du schon Menschen zu viel abnimmst, dann doch wenigstens 10%. Gib wenigstens deinen Zehnt zurück. Und das hätte er doch mindestens tun müssen, bevor Jesus zu ihm kommt. Also wenigstens so viel Heiligkeit. Wisst ihr, was auffällig ist? Dass das Neue Testament den Zehnt erstaunlich wenig diskutiert. Das heißt nicht, dass der Zehnt falsch ist. Der ist nur einfach kaum ein Thema. Das ist so eine Art Mindeststandard für die junge Gemeinde und für die Christen. Zachäus, der geht hier knallhart auf 50%. Ist mal eine gute Idee, oder? Wir haben auf einen Schlag unsere Gemeindefinanzen saniert, wenn ihr alle beschließt 50% in den Gemeindehaushalt. Also macht jetzt Zachäus auch nicht, muss man fairerweise sagen. Es geht nicht in den Gemeindehaushalt, gell? Aber was mir auffällt, es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Geld und Kontrolle über die Welt. Das fällt mir immer da auf, wo Leute superreich werden. Und ich frage mich, wie kann denn das sein? Oder wo Menschen eigene Stiftungen und Flughäfen besitzen oder sowas. Und wo das Geld auch irgendwie verpflichtet. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass Geld uns einen Grad der Freiheit gibt, unser Leben selbstständig zu gestalten. Das ist auch so. So, wenn du genug Geld hast, kann es dir egal sein, dass dein Nachbar ein Depp ist, dann kauf dir einen anderen Nachbar. Kannst ja umziehen, ist ja kein Problem. So, und dann kann es dir auch egal sein, dass du keine Lust auf deine Freunde hast, dann kaufst du dir halt andere. Oder du lässt es mit den Freunden, weil du brauchst auch keine. Im Zweifelsfall kaufst du dir halt die Dinge, die du brauchst. Das macht dich jetzt vielleicht nicht unbedingt glücklicher, aber es gibt dir die Möglichkeit, auch die Dinge, auch deine eigenen Unzulänglichkeiten zu kaschieren, und die Entscheidungen zu treffen, die du treffen möchtest, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Das ist Geld. Zachäus, der schießt hier eigentlich ein bisschen übers Ziel raus. Ja, der könnte sich ja erst mal vielleicht rantasten und mit diesen 10% anfangen. Aber er scheint hier etwas zu merken. Und ich glaube, das ist sehr richtig auch für mich. Wenn wir alles in unserem Leben, was wir geben, auf diese 10% beschränken, und ich rede jetzt nicht mehr nur über Geld, sondern bei allem, dann sind wir an so einer Schwelle, an der wir meistens noch aus unserem Überfluss geben, aber noch nicht wirklich anfangen, Macht abzugeben. So, Zachäus, der scheint das hier direkt zu blicken. Und er gibt 50%. Und 50%, das greift, da brauchen wir nicht drüber reden, tief in seine Machtbasis ein. Tief in das, was er hat und ist. Und das ist gefährlich für ihn. Weil das ist ein Mann, ein reicher Mann mit echten Feinden. Also ja, vielleicht kauft er sich damit hoffentlich erfolgreich auch ein paar Freunde. Aber das, was er tut, ist, dass er hier ernsthaft Kontrolle abgibt. So bei 10%, glaube ich, in vielen Lebensbereichen fangen wir vermutlich so langsam an, so viel zu geben, dass wir mit dem, was wir geben, mit Zeit, mit Geld, mit unseren Emotionen, mit unseren Möglichkeiten, mit unserer Gastfreundschaft, dass wir anfangen, ernsthaft Einfluss abzugeben. Und Zachäus entscheidet hier, ich habe Macht für mich gehortet und diese Macht, das, was ich an mich gezogen habe, das, was ich an Sicherheiten habe, das gebe ich ab. Also es besteht hier ein direkter Zusammenhang zwischen Zachäus' Begegnung mit Jesus und seiner Bereitschaft, seine Machtbasis aufzugeben. Und ich glaube, derselbe Zusammenhang, der besteht bei dir und bei mir auch. Und zwar dann, wenn wir hinschauen und verstehen, was das ist, was Jesus für uns getan hat. Da ist ein Jesus, dem alle Macht gegeben ist. Im Himmel und auf der Erde. Gott persönlich. Und er ist bereit, alle Macht abzugeben, um uns nahe zu kommen. Das ist das, was von seiner Seite geschieht. Und plötzlich spricht die Bibel eben doch über Macht. Von einer ganz anderen Seite. Nicht über politische Macht, nicht über gesellschaftliche Macht, sondern über Gott und seine Macht. Da gibt es in Johannes 1 diese schwierigen kryptischen Aussagen. Sorry, ich bin wieder bei Johannes. Und eine davon wird vielleicht hier auf diesem Hintergrund verständlich. Da heißt es in Johannes 1,12 über Jesus, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das ist echte Macht. Das ist echte Macht, was hier geschieht. Und die Bibel scheut sich an dieser Stelle auch nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Und zu sagen, das ist die Macht, das ist die Sicherheit, das ist die Freiheit, die wir brauchen. Und deshalb, glaube ich, ist dieser Zachäus an dieser Stelle auch bereit, von seiner Machtbasis etwas abzugeben. Weil er einem Gott begegnet, der jeden Machtanspruch ihm gegenüber aufgegeben hat. Der nicht kommt und rechnet. Der nicht sagt, ich komme als Gott zu dir, wenn du. Sondern der kommt und ihm begegnet. So, jetzt könnten wir mit der Predigt vollends in die evangelistische Richtung abbiegen noch. Das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte mit euch, mit uns noch einen Moment über diese Macht nachdenken und da bleiben. Ich glaube, wir haben meistens Macht. Die hängen wir nicht gerne raus, wenn wir sie haben, und die kaschieren wir gut, wenn wir sie nicht haben. Also Ohnmacht ist uns unangenehm. Nicht genug zu haben und etwas nicht beeinflussen zu können, ist uns meistens unangenehm. Ich kenne wenige Menschen, die wirklich gut darin sind, um Hilfe zu fragen. Das macht etwas mit uns. Und ich kenne viele Menschen, die sehr, sehr bereit sind, sehr großzügig zu helfen, weil das auch immer eine Machtposition ist. Aber diese Macht abzugeben und auch da zu sagen, ich bin aber von meiner Seite bereit, das nicht aus einer Machtposition, aus einer Position der Stärke rauszutun, sondern Stärke abzugeben. Ich glaube, das fällt uns schwer. Und es ist genau das, was Jesus tut. Und es gibt mehr als diesen Reichtum. Es gibt auch eine kulturelle Macht, es gibt eine strukturelle Macht, es gibt eine psychische Macht, es gibt eine körperliche Macht. Es gibt Macht innerhalb der Gemeinde, es gibt Macht in Freundeskreisen, in Familien, es gibt Macht innerhalb von Ehen. Es gibt Macht, die wir über unsere eigenen Strukturen haben. Ich glaube, Gott schafft die Grundlage zu sagen, ich bin bereit, diese Macht abzugeben und loszulassen. Vertrau mir. Das Christentum ist am Anfang ziemlich schnell gewachsen, ja? So von so einer Handvoll Jünger zu einer Weltreligion. Und ein interessanter Grund war, dass das Christentum in der Lage war, alle Arten von Menschen zu integrieren. Die Griechen, die Gelehrten und die Ungelehrten, die Philosophen und die Nicht-Philosophen. Anders als die Philosophen der Zeit zum Beispiel, die waren in der Lage, die Intellektuellen anzusprechen. Aber nicht so gut die es nicht verstanden haben. Die anderen Religionen waren teilweise gut darin, die Männer anzusprechen. Das waren reine Männerreligionen, aber nicht so gut darin, die Frauen zu erreichen. Die einen haben die Reichen erreicht, die anderen haben die Armen erreicht. Das Christentum erreicht alle. Und es ist damit vermutlich eine der ersten integrativen Bewegungen der Menschheit. Wage ich jetzt mal so zu behaupten. Warum? Weil wir einen Gott haben, der bereit ist, Macht abzugeben, um allen Menschen zu begegnen. Das ist kein Zufall, sondern es liegt in Gott. Und es liegt in Gott, dass Christen großzügig mit Macht umgegangen sind. Großzügig bereit waren, Macht abzugeben. Ich finde diesen Text, je öfter ich ihn predige, desto herausfordernder und schwieriger für mich. Weil ich mir immer mehr denke, ich bin gemeint. Und vielleicht geht es dir ja genauso. Ich glaube, wir sind alle auf eine Art mächtige Menschen. Und wenn du jetzt sagst, nein, ich bin ohnmächtig, okay, dann bist du auf der anderen Seite. Du wirst auch Bereiche in deinem Leben haben, in denen du mächtig bist. Es gibt so ein paar Fragen, die wollen wir uns vielleicht nicht ganz so gerne ansehen. Aber diese Geschichte hat auch eine unglaublich mutmachende Seite. Einen noch größeren Kotzbrocken hätte sich Jesus nicht aussuchen können, als einen reichen, skrupellosen Kapitalisten, um zu zeigen, dass seine Liebe auch für dich und für mich gilt und dass sie da nicht Halt macht. Und wenn Jesus zu dem sagen kann, ich möchte heute bei dir zu Gast sein, ich möchte dein Freund sein, dann sagt er das heute auch zu dir und zu mir. Und es könnte der Ausgangspunkt von echter, verändernder Gnade sein. Und damit möchte ich diese Serie auch abschließen und ich möchte sie mit Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir, dass wir reich sind, dass du uns reich gemacht hast, dass wir Reichtum anhäufen durften und dass wir Macht haben, dass wir Heimat haben, dass wir Sicherheit haben, dass wir diese Gemeinde haben dürfen und alles, was dranhängt. Jesus, und du hast deine Macht nicht für dich behalten. Du hast dich nicht auf deine Position zurückgezogen und uns von oben runter abgekanzelt, sondern du bist hier unter uns. Und so bitte ich dich, dass da, wo wir dir begegnen dürfen, dass du uns dazu großzügigen Menschen machst. Menschen, die großzügig sind mit dem, was sie von dir bekommen haben. Und was sie sich hier oder da erwirtschaftet oder erräubert haben oder erkämpft haben. Und ich bitte dich, dass überall da, wo dein Name genannt wird, dass er in einem Atemzug genannt wird mit der Großzügigkeit, die von dir ausgeht. Und dass es unter uns sichtbar wird, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, überall da, wo wir mit dir unterwegs sind. Bitte segne uns. Segne uns im Geben und im Abgeben, in echter Großzügigkeit und überfließender Liebe. Und Jesus, ich wünsche mir, dass da, wo über uns als Christen gesprochen wird, wo über uns als Gemeinde gesprochen wird und wo über dich gesprochen wird und dein Name verherrlicht wird, dass es geschehen darf mit diesem Ansehen der ersten Christen, weil die Menschen wissen und sehen und erleben dürfen, dass etwas von deiner Liebe und deiner Großzügigkeit sichtbar wird, überall, wo du bist und wo wir dich repräsentieren.